Herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Wir haben heute den 10. März 2025 und hinter mir liegt ein sehr sonniges und entspanntes Wochenende. Ich hoffe, bei euch war es auch so. Und damit wir die Entspannung noch ein bisschen mit in die neue Woche nehmen können, gibt es hier wieder ein paar Themen, die man im Apothekenalltag ganz gut gebrauchen kann und die man jetzt ganz entspannt hören kann. Wir sprechen heute endlich mal über den Wirkstoff Semaglutid. Wahrscheinlich besser bekannt als Fertigarzneimittel Ozempic. Wie wirkt der eigentlich und hilft er auch bei Herzinsuffizienz? Außerdem sprechen wir über neue Regelungen bei der Darmkrebsvorsorge und darüber, dass es einen neuen Wirkstoff gegen Migräne gibt. Die Themen klingen spannend. Ich heiße Benedikt Richter und ihr dürft euch jetzt zurücklehnen, denn es geht los. Wir müssen reden, und zwar über Semaglutid. A.K.A. Ozempic. So viele Gerüchte kursieren im Internet, so viele Wirkversprechen findet man in unseriösen Quellen. Und über allem steht die Frage: Ist das das neue Wundermittel? Also widmen wir uns in der heutigen Folge gleich in zwei Themen dem Wirkstoff Semaglutid. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann lasst uns doch gleich die ganze Wirkstofffamilie anschauen: die GLP-1-Rezeptoragonisten. Die haben ihren Ursprung in einer Echse. Die Gila-Krusten-Echse hat nämlich ein Protein in ihrem Speichel, das Exendin-4. Und das war die Vorlage für die heutige Klasse der GLP-1-Rezeptoragonisten. GLP steht für Glucagon-like-Peptid. Nochmal zur Erinnerung, das Protein heißt Exendin-4 und davon hat auch einer der Wirkstoffe seinen Namen. Exenatid, im Arzneimittel Byetta, zur Blutzuckersenkung bei Diabetes mellitus. Im Jahr 2025 haben wir schon neuere Vertreter dieser Wirkstofffamilie, das berühmte Semaglutid, was wir aus Ozempic und Wegovy kennen, und der Zweifachagonist Tirzepatid im Mounjaro. Tirzepatid bindet nicht nur an den GLP-1-Rezeptor, sondern auch an den GIP-Rezeptor. GIP steht für glukoseabhängiges insulinotropes Peptid. Beide Wirkstoffe übernehmen also im Körper die Funktionen von GLP-1, unter anderem die Regulierung des Appetits und der Nahrungsaufnahme. Semaglutid senkt glukoseabhängig den Blutzuckerspiegel und verlangsamt die Magenentleerung. Durch eine Verringerung des Appetits wird die Energieaufnahme und damit letztlich das Körpergewicht reduziert. Zusätzlich verringert Semaglutid die Vorliebe für fettige Speisen. GLP-1 ist zusammen mit GIP wesentlich für den sogenannten Inkretin-Effekt verantwortlich, also die erhöhte Insulinausschüttung, wenn Glucose über den Darm zugeführt wird. Das funktioniert bei Menschen mit Diabetes bekanntermaßen nicht mehr so wirklich gut. Deshalb wurden diese sogenannten Inkretin-Mimetika zu Beginn für die Therapie des Blutzuckerspiegels bei PatientInnen mit Diabetes mellitus eingesetzt. Mittlerweile ist die eben schon erwähnte Abnehmwirkung von Semaglutid in den Fokus geraten, mit fatalen Folgen für die Belieferung von PatientInnen mit Diabetes. Lieferengpässe, die seit Monaten mehr oder weniger anhalten. Aber auch das Tirzepatid wird langsam bekannter. Eine kürzlich im Fachmagazin JAMA erschienene Studie, die erstmals direkt die beiden Wirkstoffe gegeneinander verglich, bescheinigte Tirzepatid die höhere Abnehmwirkung. 81,8% hatten mit Tirzepatid einen Gewichtsverlust von mindestens 5%, mit Semaglutid waren 66,5% der AnwenderInnen. Bei mehr als 15% Gewichtsverlust wird es besonders deutlich, denn 42,3% der Tirzepatid-AnwenderInnen schafften das. Im Vergleich waren es nur 18% der Semaglutid-AnwenderInnen. Weitere Studien sind erforderlich, um die Unterschiede bei anderen wichtigen Ergebnissen zu verstehen, schreiben die US-Forschenden in ihrem Artikel. Und trotz dieser fulminanten Ergebnisse brechen viele ihre Therapie ab. In der erwähnten Studie waren es 55,9% der Menschen, die Tirzepatid erhielten und 52,5%, die Semaglutid erhielten. Also eigentlich jeder Zweite hatte die Therapie vorzeitig abgebrochen. Die Gründe dafür werden von WissenschaftlerInnen noch genauer untersucht. Aber was jetzt schon vermutet wird, ist der Jojo-Effekt. Ohne eine nachhaltige Änderung des Lebensstils hält der Effekt der GLP-1-Agonisten nicht an. Das weiß man schon aus älteren Studien. Ein Großteil der Menschen, die Ozempic bei reiner Adipositas-Indikation genommen und ihr Ess- und Bewegungsverhalten nicht geändert hatten, wiesen nach kurzer Zeit bereits wieder die vorherigen Gewichtswerte auf. Auch bei Tirzepatid wird dieser Effekt beobachtet. Auch die Langzeitanwendung wird bereits untersucht und es tauchen natürlich immer mehr Nebenwirkungen auf. Einige davon sind gar nicht so negativ. So gibt es Hinweise, dass die Wirkstoffe bei der Rauchentwöhnung helfen können. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruckbeeinflussung, Einfluss auf den Leberstoffwechsel oder Parkinson, etliche Wirkfelder werden derzeit diskutiert und erforscht. Aber auch etwa für ein erhöhtes Risiko für Augenschäden gibt es bereits Hinweise. Dementsprechend sollte man wohl weder Semaglutid noch Tirzepatid als risikolosen Weg zum Abnehmen verstehen und natürlich nur in Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Und die Wirkstoffgruppe wird uns noch eine Weile beschäftigen, denn es stehen weitere Kandidaten in den Startlöchern, zum Beispiel Retatrutid. Dieses Peptid wirkt gleich als Dreifach-Agonist, zusätzlich noch für Glucagon. 2023 wurden Studie 2 Daten veröffentlicht. Und auch für Semaglutid selbst könnte es in Zukunft anders laufen, denn es könnte eine weitere Indikation bekommen. Viel spricht dafür, dass Semaglutid die wenigen bislang verfügbaren Therapeutika bei Herzinsuffizienz künftig erweitern könnte. Es gibt tatsächlich ein paar Studien dazu. Die widmen sich besonders dem Thema HFPEF. Eine Abkürzung, die aus mehr als drei Buchstaben besteht, steht wahrscheinlich immer für ein sehr langes Wort. In dem Fall sind es sogar sehr viele Wörter, denn es steht für Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. So, und übersetzt bedeutet das Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion. Bei dieser Form der Herzschwäche pumpt das Herz zwar normal, durch eine Versteifung der Herzwände kann es sich aber nicht mehr mit dem benötigten vollständigen Blutvolumen füllen. Das schränkt die Menge des mit jedem Schlag gepumpten Blutes ein. Man geht davon aus, dass bestimmte Vorerkrankungen und Risikofaktoren zur Versteifung des Herzens führen. Dazu gehören Bewegungsmangel, Adipositas, Rauchen, Bluthochdruck und viele weitere. Die verminderte Pumpleistung bewirkt unter anderem Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, in den Venen und im Gewebe, weil die Lymphe nur eingeschränkt abfließen kann. Bei einer Adipositas-assoziierten HFPF liegt die Ursache der Versteifung vor allem in einer progressiven Expansion und Umwandlung des vor allem epikardialen Fettgewebes, sagen MedizinerInnen. Auswertungen der Studie konnten zeigen, dass Semaglutid bei Adipositas-PatientInnen mit bereits bestehender Herzinsuffizienz das Risiko von Herz-Kreislauf-Ereignissen deutlich senken kann. Bei PatientInnen mit bestehender Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion und Adipositas gingen die Symptome der Herzinsuffizienz bei einer Behandlung mit Semaglutid deutlich zurück. Auch der Bedarf an Diuretika, insbesondere der hochwirksamen sogenannten Schleifendiuretika, wurde deutlich reduziert. Bei HFPEF-PatientInnen sind Diuretika ein Mittel, um die Flüssigkeitsansammlung im Gewebe zu reduzieren. Logisch. Außerdem verbesserte sich im Ergebnis in den Semaglutid-Gruppen das Körpergewicht. Alle Behandelten hatten einen deutlichen Gewichtsverlust. Die Semaglutid-Behandelten gaben im Schnitt eine deutlich höhere Lebensqualität an. Die Forschenden gehen davon aus, dass die positiven Effekte insbesondere auf der Reduktion der Adipositas beruhen und es somit einen nachweisbaren medizinischen Nutzen der Gewichtsabnahme übergewichtiger oder adipöser PatientInnen gibt. Die Ergebnisse bedürfen wohl noch weiterer Evidenz durch größere Studien, es spricht aber viel dafür, dass Semaglutid bei Adipositas und daraus entstandener Herzinsuffizienz eine Therapieoption jenseits einer reinen Lifestyle-Anwendung darstellen könnte. Auch für Tirzepatid gibt es Studien, die in eine ähnliche Richtung laufen. Diese weisen auf ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Todesfälle oder Verschlechterung der Herzinsuffizienz sowie einen besseren Gesundheitszustand bei Tirzepatid-Behandelten hin. Zugelassen für die Indikation HFPEF sind beide Wirkstoffe bislang nicht. So, das war unser Ausflug in die Welt der GLP-1-Agonisten. In unseren letzten zwei Themen für heute sprechen wir über Darmkrebs und Migräne. Und wir starten mit dem Darmkrebs, besser gesagt mit der Vorsorge. In Deutschland wurde 2002 die Vorsorgekoloskopie eingeführt. Seitdem gehen die Zahlen in Deutschland zurück, sowohl die der Darmkrebsneuerkrankungen als auch die der Darmkrebstodesfälle. Denn mit einer Vorsorgedarmspiegelung können schon Vorstufen oder frühe Stadien eines kolorektalen Karzinoms erkannt und entfernt werden. Darmkrebs bleibt aber gefährlich. Jährlich erkranken in Deutschland ca. 55.000 Menschen neu an Darmkrebs und etwa 11.000 sterben an dieser Krebsart. Im Rahmen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms gilt noch bis Ende März 25, Männer haben derzeit ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren Anspruch auf 2 Vorsorgedarmspiegelungen im Abstand von 10 Jahren. Ab 50 Jahren können sowohl Männer als auch Frauen jährlich einen immunologischen Stuhltest durchführen lassen, ab 55 Jahren alle 2 Jahre, solange noch keine Früherkennungskoloskopie in Anspruch genommen wurde. Ergibt allerdings der Stuhltest einen auffälligen Befund, besteht immer Anspruch auf eine anschließende Koloskopie zur Abklärung. Geschlechtergetrennte Vorsorge. Das klingt unlogisch. Ist es scheinbar auch, denn das ändert sich. Ab April 25 werden die Möglichkeiten zur Früherkennung von Darmkrebs vereinheitlicht und vereinfacht. Frauen und Männer können dann ab dem Alter von 50 Jahren die gleichen Angebote des Darmkrebs-Screenings wahrnehmen. Außerdem wird das Intervall für den Stuhltest vereinheitlicht. Also, ab April können Frauen und Männer 2-mal eine Darmspiegelung im Abstand von 10 Jahren durchführen lassen. Alternativ zur Darmspiegelung können Frauen und Männer ab 50 Jahren alle 2 Jahre einen Stuhltest machen. Wer sich 10 Jahre nach der ersten Darmspiegelung gegen eine zweite entscheidet, kann stattdessen Stuhltests machen. Bei auffälligen Stuhltests besteht außerdem immer ein Anspruch auf eine Darmspiegelung zur weiteren Abklärung. WissenschaftlerInnen vom Deutschen Krebsforschungszentrum reicht das noch nicht. Sie plädieren dafür, die Vorsorgemaßnahmen noch zu erweitern. So könnte etwa eine 3. Vorsorgekoloskopie ab dem Alter von 70 Jahren bei Männern das Risiko an Darmkrebs zu sterben um weitere 9% verringern. Ähnlich effektiv wären zusätzliche Stuhltests im höheren Alter. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum man dafür erst 50 Jahre alt werden muss, dann stellt ihr da eine gute Frage. Laut der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten wird jeder 10. Darmkrebsbefall vor dem 50. Geburtstag diagnostiziert. Bei familiärer Belastung könne Darmkrebs bereits ab dem 20. Lebensjahr auftreten. Diese Menschen würden aus dem derzeitigen Vorsorgeraster herausfallen, bemängelt die Fachgesellschaft. Der Krebs werde dann häufig erst diagnostiziert, wenn er bereits Beschwerden verursacht oder sich Metastasen gebildet haben. Wichtig sei es deshalb, dass enge Verwandte von Jungen an Darmkrebs erkranken, frühzeitiger mit der Darmkrebsvorsorge beginnen. Als Faustregel gelte, 10 Jahre vor dem Alter der Diagnosestellung bei dem Verwandten sollte mit der eigenen Darmkrebsvorsorge begonnen werden. Also beispielsweise, hat der Vater mit 50 Jahren die Diagnose Darmkrebs erhalten, dann sollten Tochter oder Sohn ab dem 40. Geburtstag mit der Darmkrebsvorsorge beginnen. Neben einer familiären Belastung und höherem Lebensalter gibt es noch viele weitere Risikofaktoren, zum Beispiel hoher Fleisch- und Alkoholkonsum, Rauchen, Übergewicht und Bewegungsarmut. Das kommt uns wahrscheinlich gerade bekannt vor. Und eine Meta-Analyse kam zu dem Ergebnis, dass eine sitzende Tätigkeit das Risiko für Kolon- und Rektalkarzinom signifikant erhöht. Ein positives Resultat dieser großen Studienauswertung ist logischerweise, durch körperliche Aktivität in der Freizeit lässt sich das Risiko abschwächen. Seit 2002 ist der Monat März übrigens der Aktionsmonat für die Prävention von Darmkrebs. Das können Apotheken sehr gut auf Social Media nutzen, um Bewusstsein für die Vorsorge zu schaffen. Und im letzten Thema für heute heißen wir jemand Neues willkommen in unserer Runde. Herzlich willkommen, Arthur Gepant im Fertigarzneimittel Aquipta. Ein neuer Wirkstoff, der als Antagonist an den Rezeptor des Calcitonin Gene Related Peptides bindet. Abgekürzt CGRP. Ich bleibe bei meiner Theorie, wenn es mehr als 3 Buchstaben sind, ist es ein kompliziertes Wort. CGRP spielt eine zentrale Rolle in der Pathophysiologie der Migräneerkrankung. Arthur Gepant ist in den Darreichungsformen 10 Milligramm und 60 Milligramm erhältlich. Die empfohlene Dosierung beträgt dabei eine Tablette mit 60 Milligramm Arthur Gepant täglich, die unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden kann. Die Tabletten sind dabei im Ganzen zu schlucken und dürfen nicht geteilt, zerdrückt oder zerkaut werden. Bei PatientInnen, die einen starken CYP3A4-Inhibitor wie Ketoconazol, Itraconazol, Claritromycin oder Ritonavir einnehmen oder auch solche, die Rifampicin und Cyclosporin einnehmen, wird die 10-Milligramm-Dosierung eingesetzt. Bei PatientInnen mit schwerer oder terminaler Niereninsuffizienz beträgt die empfohlene Dosis ebenfalls 10 Milligramm einmal täglich. Kontraindiziert ist Atogepant bei PatientInnen mit schwerer Leberinsuffizienz. Indiziert ist das Arzneimittel nur bei Erwachsenen, denn zur Sicherheit und Wirksamkeit von Atogepant bei Kindern und Jugendlichen liegen keine Daten vor. Ebenso nicht empfohlen wird die Anwendung von Atogepant während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Atogepant in die Muttermilch übergeht und ein Risiko für das Neugeborene bestehen könnte. Der Wirkstoff sollte daher nicht angewendet werden, wenn PatientInnen stillen oder beabsichtigen zu stillen. Die EU-Kommission hatte Atogepant im Sommer 2023 zur Migräneprophylaxe für erwachsene PatientInnen mit 4 oder mehr Migränetagen pro Monat zugelassen. Nun wurde das oral einzunehmende Gepant von AbbVie am 1. März 2025 auf den deutschen Markt gebracht. Also haltet mal die Augen offen, mal schauen, wer von uns das zuerst abgibt. Ich versuche diesen Wettstreit zu gewinnen und wandere jetzt mal in die Apotheke. Euch sage ich danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine fantastische neue Woche. Heute ist mein einziger Tag im HV für diese Woche. Danach geht's für mich wieder in die Rezeptur. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich sag Tschüssi und gehabt euch wohl.